Grüß Gott und herzlich willkommen an alle Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Wir betrachten in einer Reihe die Fragen Jesu im Neuen Testament. Und heute die Frage, konntet ihr nicht eine Stunde wachen? Die Frage aus dem Kontext am Gründonnerstag nach dem Abendmahl am Ölberg in Gethsemane, die Nacht vor seiner Auslieferung und seinem Kreuzestod. Konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Diese Frage richtet Jesus auch an uns. In der Tradition der Kirche hat sich daraus die sogenannte Heilige Stunde am Donnerstagabend entwickelt, eine Stunde mit Jesus zu wachen und zu beten. Und auch wir bei Radio Horeb übertragen jeden Donnerstagabend um 22 Uhr die Heilige Stunde von verschiedenen Gebetsgruppen. Aber bei dieser Frage Jesu gibt es natürlich noch viel mehr für uns zu entdecken. Und dazu hilft uns Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Grüß Gott, Pater Burb.
Grüß Gott, Frau Kohl.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir haben ja schon verschiedene Fragen Jesu versucht zu beantworten, beziehungsweise versucht, eine Antwort zu geben, besser gesagt. Heute ist es eine uns bekannte Frage, die ja Jesus, wie Sie gerade hörten, an die Jünger gestellt hat. Und dieses Wort gilt ja für alle Zeiten. Das Wort Gottes ist ja nicht auf eine Zeit beschränkt, auch nicht auf den Ölberg damals und den Abend des Gründonnerstags beschränkt. Es ist ein Wort Gottes, das zu jeder Zeit an jeden von uns geht. Und darum ist es wichtig, ich kann mich nicht einfach nur so hinlehnen und denken, was hat er denen gesagt, wie haben die reagiert. Das würde mich ja nicht berühren. Sondern ich muss wissen, jetzt, wenn ich dieses Wort Gottes höre, in mich einlasse, meint der Herr mich. Und dann wird das Wort Gottes erst konkret. Konntest du nicht eine Stunde wachen? Das ist Markus 14, 32 bis 42. Ich lese gerade die Stelle. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und er sagte zu seinen Jüngern, setzt euch und wartet hier, während ich bete. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da. Es ist also die letzte Nacht Jesu, die jetzt gekommen ist. Und er hat diese Nacht nach dem Paschamahl ganz durchwacht. Zweimal bittet Jesu diese drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, die ja auch Zeugen der Verklärung auf dem Berg Tabor waren und die eigentlich jetzt Zeugen seines Erschauderns, seiner Todesangst sind, er bittet sie zu wachen. Betrübt ist meine Seele zu Tode, sagt er. Das sind unwahrscheinliche Worte von Jesus gesprochen. Bleibt hier und wacht. Und dann sagte er zuerst zu Petrus, konntest du nicht eine Stunde wachen? Und dann sagt er zu allen, wacht und betet. Also er spricht mich persönlich an, aber es ist auch eine Botschaft an alle. Wacht und betet. Und Jesus kommt gleichsam dreimal aus seiner Todestraurigkeit zu den Jüngern zurück und er findet sie eben nicht wachend. Ich denke, dass schon allein diese Tatsache, ich glaube, jeden von uns im Herzen trifft. Wenn der Herr zu mir kommt, er ist der, der auch heute den Weg der Erlösung geht. Und er will diese Erlösung nicht ohne uns vollziehen, die Erlösung der Menschen von heute. Und er ist darauf angewiesen, dass wir mit ihm wach sind und beten, um der Rettung vieler Menschen willen. Und wenn Sie einfach mal so einen Tag an sich vorübergehen lassen, heute zum Beispiel, habe ich heute überhaupt schon dran gedacht, bewusst. Herr, ich will mit dir wachen. Es geht mir um das Heil aller Menschen, wie dir. Dein Durst ist mein Durst. Und dass ich alles, was ich heute gelebt habe, erlebt, gelebt, alles getan habe, gesprochen habe, dass es immer meine Absicht war, mit ihm zusammen es zu tun. Damit all unser Tun immer geistliche Frucht bringt. Denn wir sind der Leib Christi, wir sind eingepfropft in den Weinstock Christus. Das heißt, wir sind Glieder seines Leibes. Und alles, was ich in dieser Gemeinschaft mit Christus tue, bewusst tue, das bewirkt Erlösungsgnade, die der Herr uns verdient hat am Kreuz und die dann in die Welt fließt durch uns, wie Jesus im Abendmahl ja sagt. Wir müssen eingepfropft sein in den Weinstock, nämlich in ihn. Dann werden wir viel Frucht bringen. Wir selber, der Treibstock selber, ist eigentlich nicht fruchtbar. Wenn der getrennt ist, dann verdorrt er. Er bringt keine Frucht, er bringt nichts hervor. Er ist aber dann unheimlich wertvoll, wenn er eingepfropft ist. Dann kann der Herr durch ihn, wie er einmal sagt, noch Größeres tun, als er selbst getan hat. Es ist wirklich jetzt die Frage, wo ich Sie bitte, einmal dran zu denken, die Frage, ist mir das bewusst, dass mein ganzes Leben, mein ganzer Tag heute, alles, was ich denke, rede, tue, ganz gleich, ob es Dinge sind, die mir Freude machen, ob es Dinge sind, die mir Schmerz bedeuten, ganz gleich welcher Art, die mich in Frage stellen, wo ich vielleicht auch in Form seines Leidens an ihm teilhabe, unverstanden sein, vielleicht sogar verachtet werden, vergessen werden und so weiter. Das, was er alles erlebt hat. Alles, weil also mein ganzen Tag, mein ganzes Nazareth, sagen wir es gleich so, mein Arbeiten, aber auch mein Ruhen, alles, was nach seinem Willen geschieht, wo ich versuche, es immer mit ihm zu tun, ist mir bewusst, dass mein Alltag so wertvoll ist, dass wir das eigentlich kaum in Worte bringen können. Denn es ist das Tun Christi durch seinen Leib, durch mich. Er handelt in mir. Und deshalb ist es genauso heute wichtig, diese Frage Jesu an sich heranlassen. Wachet und betet. Seid wach. Das heißt, verschlaft euer Leben nicht. Dass ihr nicht einfach nur arbeitet und das macht und jenes macht. Aber ihr macht nichts draus. Weil ihr euch nicht verbindet mit dem Weinstock, mit Jesus. Weil er vielleicht sogar nicht einmal in der Gnade lebt. Längere Zeit, dann ist mein Leben eigentlich fruchtlos. Nicht deshalb wachet. Seid immer wach. Es geht hier nicht um Überforderung oder so etwas. Es geht nur darum, immer ein Hörender zu sein. Das ist Wachen und Beten. Und so kann alles, was ich tue, wenn es aus dieser Liebe zum Herrn kommt, mit dieser Absicht, und das sind Willensakte, das sind keine Gefühle, dann wird mein Leben unwahrscheinlich einen Wert bekommen. Und so kommt Jesus ja, dreimal aus seiner Todestraurigkeit zu den Jüngern zurück und findet sie eben nicht wachend. Über diesen Worten liegt eine große innere Spannung, nämlich diese Worte: Er begann sich zu entsetzen und zu ängstigen. Da muss mehr dahinter sein als etwas, was wir Angst vor dem Tod nennen. Auch Angst vor dem, was vor mir liegt. Das muss, wenn es von Jesus gesagt wird, muss da viel mehr dahinter sein, was wir gar nicht eigentlich nachvollziehen können. Professor Gnilka, der sagt einmal, wer Jesus ist, versteht man erst dann, wenn man von Gethsemane Kenntnis nimmt. Wer Jesus ist, versteht man erst dann, wenn man von Gethsemane Kenntnis nimmt. Also wenn ich mir Kenntnis nehme, was geschah am Ölberg. Was bedeutet das, dieses wirklich bis zum Tod traurig sein, dieses unheimlich innerlich erschüttert sein? Wer ist dieser Jesus? Was erlebt er in sich? Es heißt ja dann, er fiel auf die Erde und betete. Das ist ein Ausdruck äußerster Gebetsgebärde, kann man sagen. Und dabei müssen wir vielleicht an ein lautes Beten Jesu denken, was mit diesem Ausdruck ausgesagt werden will. Denn sie haben es ja gehört, was er betet. Sonst könnten sie es nicht aufschreiben. Es gibt eben dieses Beten, das ein Ringen mit Gott auf Leben und Tod ist. Das kann verschiedener Art sein. Ein Beten, gleichsam ein Ringen mit Gott auf Leben und Tod. Zum Beispiel den Kampf Jakobs mit Gott. Sie erinnern sich, er hat die ganze Nacht mit ihm gekämpft und er hat ihn dann aufs Hüftgelenk geschlagen. Und ab damals hinkte er. Also der Kampf mit Gott kennzeichnet den Menschen. Zum Beispiel, wie gesagt, auch weiter, der Kampf auch zum Beispiel des Abraham. Aber gerade dieses Beispiel vom Jakob, das kann ein Ringen mit sich selber sein auch. Jakob war sein Ringen mit Gott. Aber es kann auch ein Ringen mit sich selber sein, um in sich auf den Grund zu kommen, wo Gott ist. Auf diesen Grund des Willens Gottes, inmitten der Nacht. Das heißt, dass ich also wirklich in diese Dunkelheit komme, ob es nach der Sinne ist, wie man es nennt, aber es können einfach andere innere Dunkelheiten, Unsicherheiten sein, Glaubensunsicherheiten oder Glaubenszweifel oder Dinge, wo einfach plötzlich alles Nacht ist, wo ich nach dem Sinn frage, nicht? Wo ich nach diesem Gott frage, der auf dem Grund meines Herzens doch gegenwärtig ist. Also das kann ein Ringen sein mit sich selbst, um in mir auf den Grund zu kommen, wo Gott ist. Nämlich auf diesen Grund des Willens Gottes inmitten der Nacht. Dass ich erkenne, was ist inmitten der Nacht eigentlich mir offenbart. Was bedeutet diese Nacht, die ich jetzt erlebe? Was bedeutet dieser Glaubenszweifel vielleicht? Oder einfach auch eine Nacht, ich spüre nichts mehr, ich fühle nichts mehr, ich fühle mich allein. Ich habe auch kein Wahrnehmen mehr, Gott ist gegenwärtig. Ich denke, es sind verschiedene Menschen, die das schon ausgedrückt haben. Gerade Mutter Teresa, von der ist ja sehr bekannt geworden nach ihrem Tod. Und dann geht es darum, dass ich einfach mit diesem, ja, mit mir selber, einfach kann man sagen, ich gebe nicht auf. Ich gebe diesen Gott nicht auf, auch wenn er sich scheinbar zurückgezogen hat, scheinbar. Dass er sich scheinbar verbirgt, dass er mich in eine Nacht führt. Aber wenn er mich da hineinführt, dann soll etwas Besonderes geschehen. Wenn Sie, und da machen wir oft den falschen Schritt. Wir meinen, er ist nicht mehr da, geben auf und wir verpassen dabei vielleicht ein Licht, das nur in dieser Nacht wahrnehmbar ist. Also eine Erfahrung mit Gott, eine Annäherung an Gott. Ich weiß nicht, wie man es sonst ausdrücken soll. Etwas, was man mit Worten nicht ausdrücken kann, was man nur in den tiefsten Tiefen, also gleichsam ja, auf dem Grund meiner Seele, wo ich erkennen kann, was ist der Wille Gottes? Was will er mir genau durch diese Nacht sagen? Oft ist es so, dass er, wenn ich von mir diese totale Hingabe verlangt, wie Jesus am Ölberg, wie Jesus am Kreuz, der sogar dann sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst Gott. Also nichts mehr zu wahr ist wahr. Und trotzdem vollzieht er die höchste Form der Hingabe inmitten dieser Nacht der Gottvergessenheit, der Gottverlassenheit, nicht? Die ja schon hier am Ölberg beginnt, wo er schon sagt, lass den Krieg vorübergehen. Also gleichsam, ja, ich weiß nicht, ob das theologisch jetzt richtig ist, aber so, was bringt schon? Die Leute nehmen es doch nicht an. Die wollen ja nicht erlöst werden. Für wie viele leidet er umsonst und hat er umsonst gelitten, die Erlösung nicht annehmen, die Barmherzigkeit Gottes nicht annehmen, die sich um Gott nicht kümmern. Wissen Sie? So wie es einmal Leo Tolstoi sagt, es gibt nur für den keinen Gott, der ihn nicht sucht. Aber oft ist es tatsächlich so, dass wir das Licht in der Nacht suchen müssen. Also wir suchen ihn gar nicht, wir machen uns gar keine Gedanken um ihn. Und aber in diesen Nächten, da kommen wir dann vielleicht in eine Art Verzweiflung, Sinnlosigkeit. Und wie gesagt, da ist die Gefahr, alles über Bord zu schmeißen. Anstatt zu wissen, das ist eine besondere Chance. Jetzt, wo ich meine, und wissen Sie, und das ist der Blick auf Jesus. Wie Vincent Spalotti sagt, Jesus ist unser Vorbild. Und deshalb muss ich auf ihn schauen. Wie ging es ihm in dieser Nacht? Ich muss immer, wenn ich in eine solche Situation komme, ins Evangelium hineinschauen. Ich muss auf diese Situationen schauen, in denen Jesus ebenfalls eine Dunkelheit erlebt, wie wir sie wohl nie erleben können. Es kann nur er als der ewige Sohn Gottes in seiner menschlichen Natur. Also ist wichtig, dass wir dieses Ringen, ich habe ja vorhin gesagt, dass bei Jesus am Ölberg ist es ein Beten, dass ein Ringen mit Gott auf Leben und Tod ist. Also ich kann ihn dabei verlieren, ich kann ihn aber ganz neu finden. Je nachdem suche ich ihn darin oder benutze ich diesen Hintergrund des Dunkels, der Nacht, gleichsam, um mich von ihm zu verabschieden Oder weiß ich einfach, er ist und fertig. Das ist sein Name. Ich bin. Er ist. Und wenn ich nichts fühle, ist er trotzdem. Und er ist die Liebe, ob ich etwas fühle oder nicht. Und deshalb lasse ich mich auf die Nacht ein. Ich höre auf ihn, ich warte in der Nacht auf das Licht. So wie es in seiner Schrift heißt, in der Mitte der Nacht beginnt der neue Tag. Nicht? Und je dunkler es manchmal ist, umso heller wird das Licht erfahren. Und interessant ist ja, Jesus ruft Gott an mit dem aramäischen Wort Abba. Und das zeigt dieses ureigene Gottesverhältnis Jesu. Ureigene Gottesverhältnis Jesu. Wenn man so eine persönliche Beziehung hat, wie Jesus zum Vater von Ewigkeit, und dann plötzlich nichts mehr spürt oder den Eindruck hat, er hat mich verlassen, er hat mich ausgeliefert, eben an die Sünde, ja. Und damit an die Folgen der Sünde. Da ahnt man, mehr kann man glaube ich das nicht sagen, nicht, was in ihm an Dunkelheit und an Leiden sich da ereignet hat, sodass diese starken Worte, die wir vorhin gelesen und gehört haben, wirklich zutreffen. Ja. Also man kann sagen, er spricht Gott also mit dem vertrauten Vaternamen, mit dem damals ein Kind den Vater in der Familie angeredet hatte. Also kein Jude hätte es gewagt, Gott so anzusprechen, wie es Jesus tat. Man hatte den Gottesnamen gar nicht genannt, aus Ehrfurcht. Ja. Und Jesus aber weiß, dass das Bevorstehende, also sein Leiden, dieser Prozess der Erlösung, kein blindes Schicksal ist, sondern dass es der Wille des Vaters ist. Und deshalb seine Antwort am Ölberg: Lass den Kelch vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Sehen Sie, die ganze Sehnsucht, das ganze, wie soll ich sagen, Empfinden des Menschen, der Menschennatur, strebt danach: Herr, lass es vorübergehen. Gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Oder so viele nehmen es gar nicht an, hat es einen Sinn. Wie auch immer man dieses Wort Jesus in den Mund legen kann. Aber er weiß, und das ist jetzt wichtig auch für uns, wenn wir auf ihn blicken, wenn Sie irgendeine Dunkelheit und Traurigkeit sitzen, Einsamkeit, was auch immer Sie im Moment erleben oder erleiden, ist es ganz wichtig, dieses Wort: Dein Wille geschehe. Du bist jetzt am Werk. Ich gebe nicht auf. Ich will auch nicht unbedingt gleich alles verstehen. Ich bleibe einfach nur bei dir. Und das kann einfach ein Ausharren in so einem Dunkel sein, in das ich einfach das Wort Jesus hineinspreche. Oder das Wort Vater, so wie Jesus. Ja? Dein Wille geschehe. Und wiederholen Sie einfach in das Dunkle ganz gelassen immer wieder: Vater, dein Wille geschehe. Da müssen Sie jetzt nichts besonders groß denken müssen oder erspüren müssen, sondern wenn Sie mit Ihrem freien Willen bewusst in das Dunkel hineinsprechen: Vater, dein Wille geschehe. Wenn Sie, dann kann Gott handeln. Dann kann er Ihnen das Dunkel dann so eröffnen, dass es für ihn, für sie eine neue Weise der Gottesbegegnung wird. Wie auch immer man das ausdrücken kann. Aber ich glaube, Sie spüren, wie wichtig für uns in den Lebenslagen, in die wir kommen, gerade wenn es dunkel wird, wenn wir in eine Situation der Verzweiflung fast kommen, wie Jesus am Ölberg, also verletzt und hinabgezogen bis in den Tod, nicht? Das ist ein Ringen auf Leben und Tod. Tun Sie nicht mit Gewalt etwas machen, sondern bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie ruhig in dieser Nacht, die Sie gerade spüren, die um Sie herum ist. Wo Sie vielleicht im Moment scheinbar nicht einmal eine Aussicht haben, dass sich etwas ändert, dann sprechen Sie einfach da hinein, Herr, du bist der lebendige Gott. Du bist da, du bist in mir, wenn ich in Stand der Gnade bin. Und Vater, dein Wille geschehe. Ich übergebe ihm das, was für mich aussichtslos und alles ist. Das heißt einfach mein Dunkel. Und dann kann Gott handeln. Aber ich muss auch Zeit lassen. Ich weiß nicht, wie lang Gott mein Dunkel braucht für mich, damit mir etwas Neues, Tieferes ermöglicht wird. Also nicht gleich wieder, wenn ich sage, Herr, dein Wille geschehe, dann soll sofort die Sonne aufgehen. Wenn sie auch wie Jesus am Ölberg, der dreimal zurückkehrt, dreimal wieder an den Ölberg geht, dreimal bei den Menschen Hilfe sucht, bei den Menschen, bei diesen drei Jüngern Ermutigung sucht oder ein Mittragen wenigstens durch das Wachen und Beten. Und die schlafen immer noch. Denn sie muss selber auch spüren. Ich finde auch bei Menschen, ich finde niemand, der mein Dunkel versteht. Ich kann es niemand eigentlich mitteilen. Weil ich das den Eindruck habe, die Menschen interessieren sich gar nicht für mein Dunkel, für meine Not, was auch immer es ist. Wenn sie dann nicht verzweifeln, das ist, was viele dann machen. Wenn sie hier kommt, der Glaube zum Tragen, und Glaube ist eine Wirklichkeit, dass ich dann sage, Vater, dein Wille geschehe. Und ich lasse ihn handeln. Und ich warte im Dunkeln und tue das, was einfach jetzt im Moment notwendig ist. Mache meinen Alltag, mache es mit ihm, aus Liebe zu ihm. Das alles ist ohne Gefühle. Das ist einfach mit dem freien Willen. Und das ist das Entscheidende vor Gott. Also, wenn man denkt, bis zu seinem Tod am Kreuze, wird dieser Jesus nicht davon ablassen, diesen Vaternamen zu nennen. Hier am Ölberg, am Kreuz, Vater, verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Deine Hände gebe ich meinen Geist. Er lässt vom Vaternamen nicht ab. Und schauen Sie wieder der Blick auf Jesus, wenn Sie in so einer Situation sind. Lassen Sie nicht ab vom Vater. Da ist er Gott, der scheinbar sich verborgen hat. Aber es geht ja eigentlich um ein Heil dabei. Aber er muss mich durch diese Wüste führen, um mir etwas Neues und Größeres zu schenken. Um mich vielleicht von Dingen zu befreien, die ihn eigentlich dauernd hindern, ja, in mir Heiligung zu schaffen. Das ist ganz gleich, wie man das jetzt alles ausdrückt und was das sein kann. Aber mir ist wichtig, schauen Sie immer auf Jesus, wenn Ihnen sowas da begegnet. Und schauen Sie, was er gemacht hat. Er hat immer festgehalten, dieser Gott ist mein Vater. Und ein Vater lässt sein Kind niemals hocken. Und ein Vater wird alles tun, er riskiert sich selbst und alles, um mich immer mehr an sich zu ziehen. Aber er muss mir auch einiges zumuten für mein und zu meinem Wachstum. Das wissen Sie von Kindern, aber das gilt genauso im geistigen Leben. Deshalb halten Sie fest am Vaternamen Gottes. So wie Jesus durch das ganze Leiden bis ans Kreuz. Nun ist aber da die Frage Jesu an Petrus. Konntest du nicht eine Stunde wachen? Und bei Matthäus ist noch genauer hinzugefügt, Matthäus 26, 40, mit mir. Konntest du nicht eine Stunde mit mir wachen? Also hier wird's ganz klar, was er will. Mit mir. Sie haben ihn allein gelassen. Und wie oft lassen wir auch wir den Herrn allein? Dort, wo er unser Mittun bräuchte, um einen Menschen im Moment zu retten, der jetzt in der Gefahr ist, seine Ewigkeit zu verpassen. Also, wir erfahren, dass das Beten die Weise des Wachens ist. Wachet und betet. Zu beten ist ein Ausdruck des Wachens. Und zwar eines Wachens, das uns in der großen Versuchung standhalten lässt, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Ein Wachen, das uns in der großen Versuchung standhalten lässt. Also der Versuchung, in der Bedrängnis sich von Christus zu trennen. Das ist diese große Versuchung. Was ich vorhin gesagt habe, wenn ich in so eine Dunkelheit komme, bin ich in der Gefahr, gleichsam mich von Gott zu verabschieden. Er ist nicht mehr da, interessiert sich nicht für mich so ungefähr, nicht? Und dann vergesse ich ihn. Dieses Wachen ist etwas, was wir unbedingt in der großen Versuchung festhalten müssen. Und das spüren sie wachen und beten. Das ist das eine. Also in der Dunkelheit können wir es auch so sagen, den Glauben an das Vaterunser nicht verlieren. Das ist die große Versuchung. In der Dunkelheit den Glauben an das Vaterunser, unser Vater, also an die Tatsache, du bist mein Vater, bist unser Vater. Und ich halte an dir fest, dein Vater ist absolut verlässlich. Also das ist gemeint. Wir erfahren, dass das Beten die Weise des Wachens ist, eines Wachens, das uns in dieser großen Versuchung standhalten lässt. Und das ist einfach, dass wir an Christus, am Vater, und zwar an dem Vaterbegriff, am Vater, festhalten. So wie ich es vorhin gesagt habe, ich sage es einfach mit meinem freien Willen, Vater, dein Wille geschehe. Und so eventuell, wenn wir in der Dunkelheit den Glauben an den Vater verlieren würden, dass wir so eventuell ratlos und verständnislos zu werden sind, so wie wir es dann von den Jüngern hören, sie wussten nicht, was sie antworten sollten. Ratlos und verständnislos. Als Jesus dann zum dritten Mal sie wieder schlafen findet, dann sagt er, ihr schlaft weiter und ruht euch aus. Dieses Wort kann eine Aussage sein, eine Satzaussage, es kann auch eine Frage sein. Beides ist im Griechischen möglich. Ihr schlaft weiter und ruht euch aus. Und die Frage, was bedeutet dieses Wort im Mund Jesu in dieser Situation, wenn ich es auf mich jetzt anwende? Ihr schlaft weiter und ruht euch aus. Was bedeutet das? Schauen Sie, die Stunde ist gekommen, heißt es. Jesus sagt zu ihnen, die Stunde ist gekommen. Und zwar die Stunde der Erhöhung des Gottesknechtes, also des Leidens. Und auch die Stunde seiner zutiefst tiefen Erniedrigung. Das ist die Stunde. Er geht jetzt in die vollkommene Nacht. In Freiheit geht Jesus in diese Stunde. Die Stunde ist gekommen. Er ist allein gelassen, und zwar in dieser Verständnislosigkeit seiner Jünger. Sie verstehen das alles nicht. Und es heißt, der Menschensohn wird ausgeliefert in die Hände der Sünder. Diese Passivform, er wird ausgeliefert, beinhaltet und birgt eigentlich den Gottesnamen, den man nicht ausdrückt. Es ist gleichsam Gott selbst, der ihn in diese Situation führt, um uns zu erlösen. Also Gott ist es, der diese Stunde mit seinem ewigen Heilsratschluss umschließt. Deshalb ist es passiv. Und Jesus sagt zu den Jüngern, steht auf, gehen wir. Die Frage ist, gehen sie mit, diese Jünger? Wie weit gehen sie mit? Und damit ist jetzt die Frage, die konkrete Frage, die der Herr mir sagt, nicht? Steht auf, gehen wir. Geh ich mit? Und wie weit gehe ich mit? Wissen Sie, es ist tiefe Einsamkeit Jesu und dreifach erfährt Jesus dieses Alleingelassensein von den Jüngern. Gehe ich mit ihm in diese Verlassenheit? Wie weit gehe ich mit ihm? Wissen Sie, manchmal, da machen wir vielleicht in der ersten Begeisterung so die ersten Schritte, Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst, wie dieser eine junge Mann Jesus sagte. Ich will dir folgen, wohin du auch immer gehst. Aber sobald er beginnt, mit Jesus zu gehen, dann merkt er plötzlich, da geht er nicht auf eine Hochzeit zu, da geht er auf den Tod zu, so ungefähr. Und dann kann es sein, dass wir wieder zurückschrecken. Gehe ich mit ihm? Und wie weit gehe ich mit ihm? Schauen Sie jetzt einmal einen Blick auf Ihr Leben, auf die letzte Zeit. Habe ich wirklich versucht, dieses Ja zu sagen zu meinem alltäglichen Nazareth, so wie es war? Nicht, wie ich es immer gerne hätte, sondern so, wie es war. Ist mir klar gewesen, wenn ich das mit dem Herrn lebe, ist das unwahrscheinlich fruchtbar. Denn er hat mir das ja auch vorgemacht, dass er von seinen 33 Lebensjahren 30 in einem normalen Nazareth verbracht hat, um uns zu zeigen, das ist der Weg der Erlösung. Das heißt, ihm nachfolgen, unser Nazareth ganz mit ihm leben. Und er überfordert uns nicht. Er gibt uns, wie es im Vater unser heißt, für den konkreten Tag das tägliche Brot, um das wir bitten. Also das unbedingt Lebensnotwendige, und zwar gemeint ist alles, ob Leib, Seele, Geist, das, was wir brauchen. Gnade, alles ist damit gemeint. Einfach dieses unbedingt Lebensnotwendige. Also, stellen Sie, ist mir bewusst, es ist mein Vater und er überfordert mich nicht. Er kann mich schon mal herausfordern. Er kann mal manches vielleicht auch an Dunkelheiten, von denen wir gesprochen haben, mir zumuten, um etwas Größeres in mir zu bewirken. Aber wenn ich sage, wenn ich antworte auf dieses Wort, steht auf, gehen wir. Gehe ich wirklich mit? Das ist das Erste. Bin ich überhaupt mal bereit, einen Schritt zu tun? Und wie weit gehe ich mit? Denn Sie wollen ja immer, dass Sie kennen das schon. Wir wollen immer schon den ganzen Weg wissen, den wir mit Jesus gehen. Wo kommen wir da an? Wo kommen wir da hin? Was werden wir alles erleben? Das sagt er extra zu dem einen. Der Menschensohn hat nichts, wohin er sein Haupt legen könnte. Also wenn du mir ihm folgst, kann schon sein, dass du ein hausloses Leben führen musst, so ungefähr. Also die Frage an mich, gehe ich mit? Und wie weit gehe ich mit? Wie weit bin ich bis jetzt mitgegangen? Wo habe ich mich zurückgezogen? Wo habe ich Pause gemacht? Wo habe ich ihn jahrelang vergessen? Weil es mir einfach zu viel war oder was auch immer die Ursachen waren. Also, es heißt, und er fing an zu erschaudern und zu zagen. Das griechische Wort verzagen kann möglicherweise in seiner eigentlichen Urbedeutung heißen, vom Volk getrennt sein, einsam sein. Und am Kreuz wird diese Einsamkeit dann ihre äußerste Gestalt erfahren, in diesem schon genannten Wort, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also diese starken Worte von erschaudern und zagen haben im Griechischen also auch diesen Hintergrund. Nicht? Nämlich vom Volk getrennt. Einsam. Und das Volk Israel war ja das Volk Gottes. Zu ihm zu gehören war etwas Außergewöhnliches. Das war das Größte, was dem Juden geschenkt ist, damals. Und jetzt heißt es, Jesus wird außerhalb der Stadt hingerichtet. Also er wird wirklich aus dem Volk hinausgeworfen. Er wird außerhalb des Volkes hingerichtet. Man nimmt ihm also das Edelste, nämlich das zu seinem Volk gehören. Also dieses Erschaudern und Sagen ist schon eine unwahrscheinliche Ausdrucksweise für das, was er im Innersten erlebt. Ob es jemals in der Menschheitsgeschichte ein solches Gebet gegeben hat, wie dieses Beten Jesu zum Vater in dieser Stunde, da ist die Frage, hat denn Gott geschwiegen? Die Frage ist, ja, ist der Schlaf der Jünger bei diesem Beten Jesu vielleicht ein Zeichen, dass Gott geschwiegen hat? Als ein äußeres Zeichen. Gott schläft auch, so ungefähr. Aber wie hätte Jesus uns nachher sagen können, die Stunde ist da? Also der Vater muss ihm das klipp und klar mitgeteilt haben in irgendeiner Weise. Die Stunde ist da. Es gibt also, kann man sagen, ein Beten, das auf der äußersten Grenze geschieht, nämlich in der Todeszone, als äußerstes Entscheidungsgebet. Ein Beten auf der äußersten Grenze, also, man könnte ruhig sagen, in der größten Dunkelheit, wo nichts mehr zu sehen und zu hören ist. Ein Entscheidungsgebet. Das Alte Testament kennt solche Beispiele gleichsam als Vorbild dafür. Abraham steigt mit Isaak zur Opferstätte Zion hinauf, um ihn dort zu opfern. Und was sagt er seinen Knechten, die bisher mit ihnen gegangen sind und das Holz getragen haben? Er sagt seinen begleitenden Knechten, gleichsam die gleichen Worte, er gibt ihnen den gleichen Auftrag, wie hier Jesus den übrigen Jüngern, nämlich, sitzt euch hierher, wenn wir angebetet haben, nämlich Isaak und ich, wenn wir angebetet haben, kommen wir zurück. Genesis 22, 5. Also Jesus, Abraham sagt zu den begleitenden Knechten nicht eigentlich dasselbe, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Er gibt ihnen den gleichen Auftrag, so wie Jesus. Also setzt euch hierher, während wir anbeten. Dann kommen wir zurück. Genauso, das ist wirklich dieses Gebet, ja, wie ich wie so gesagt habe, in einer Entscheidung, in einer tiefen Entscheidung. Und wenn Sie denken, was das für Abraham bedeutet hat, den einzigen Sohn zu opfern, selber zu opfern, er, der die Garantie der göttlichen Verheißung ist und trotzdem noch glauben kann, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, das ist wirklich ein Entscheidungsgebet. Und Abraham nennt das Anbeten. Das heißt, er den Willen Gottes absolut tun, Gott absolut anerkennen und Gott hat Recht über Leben und Tod. Und wenn Gott das Leben des Sohnes durch ihn fordert, dann hat Gott das Recht dazu. Er gehört ihm. Also, das heißt anbeten. Gott, du bist alles, ich bin nichts. Du bist der Herr von allem, auch von allem Leben, das du geschaffen hast. Also das ist eine Weise, wie Jesus am Ölberg, ein Entscheidungsgebet. Ich denke, dass es für Abraham leichter gewesen wäre, sein Leben zu geben, als den des Sohnes. Oder zum Beispiel ein anderes Vorbild, das Mose. Mose steigt allein zum Sinai empor. Die Ältesten, die bleiben am Fuß, unten. Er muss in dieses, ja, das ist ja alles voller Feuer, heißt es, hinauf. Und er weiß nicht, was ihm da widerfahren wird. Oder zum Beispiel im Tempel von Jerusalem, der hohe Priester geht allein die Stufen zum Heiligsten, zum Allerheiligsten hinauf. Seine Begleitenden, die bleiben vor dem Vorhang. Nur der hohe Priester darf einmal im Jahr hinein. Also kann man sagen, dieses Erschaudern Jesu, dieses ja, Zaudern oder wie man es ausdrücken will, dieses Betrübtsein bis zum Tode ist mehr als das Zurückschrecken vor dieser leiblichen Todesnot. Sie spüren, diese Ausdrücke, die drücken mehr aus als nur, wie ich schon anfangs sagte, dieses Erschrecken, Zurückschrecken vor dem, was der natürliche Tod mit sich bringt. Es hat etwas zu tun mit dem unausdenkbaren Geheimnis Gottes, nämlich dem Geheimnis der Sünde, dem Geheimnis des Leids als Folge der Sünde und dem Geheimnis der Erlösung. Also ein Erschaudern vor dem Geheimnis Gottes. Und es muss etwas in der Seele Jesu gewesen sein, wo er als wohl der Einzige, als er, da er ja den Vater ganz kennt, seine Liebe, sein Erbarmen, alles, und der dieses Geheimnis Gottes, die Größe Gottes, die Majestät Gottes kennt und dann erkennt, was Sünde ist, die er ja auf sich nimmt, als hätte er sie begangen. Oder Paulus sagt sogar, er ist für uns zur Sünde geworden. Also der größte Abscheu für Gott. Und dann glaube ich, ahnen wir das, was mit diesen Worten dieses Schauderns, Erschreckens, diese ja, Angst bis in den Tod hinein und so weiter, was da Jesus eigentlich ausdrücken wollte. Und ich glaube, auch das ist wieder ein Punkt, wo es gut wäre, immer wieder gut ist, auf Jesus zu schauen, auf dieses Erschaudern, um zu ahnen, was eigentlich Sünde sein muss. Was wir nie ganz ahnen können. Ja. Aber er hat es voll in der ganzen Tiefe dieses Geheimnisses der Sünde hat er ausgekostet. Er, gleichsam der nennt ich Heilige, Sündenlose, er taucht ein in diesen Abgrund und er erleidet dann auch den Schmerz des Vaters, was durch die Sünde eigentlich beim Vater ausgelöst wird. Dass wir nicht einfach so Sünde so hinnehmen als, naja, ich habe halt was falsch gemacht und so weiter. Sondern es ist mehr, es ist ein Erschaudern vor dieser unendlichen Majestät Gottes. Es ist dieses Geheimnis der Bosheit. Und Gott geht in Jesus in die Abgründe der Todesnot, in die Abgründe von Schuld und Leid, geht in die Abgründe der Todesnot in diesem tiefen Sinn. Todesnot als Folge der Sünde ist Hölle, endgültiges Fernsehen von Gott, verlassen sein. Gott geht in Jesus in die Abgründe der Todesnot, in die Abgründe von Schuld und Leid. Also Gottes eigene Nähe geht in die Folterkammern der Welt. Er geht zu allen. Er geht in diese Erniedrigungen, auch in unserer Zeit und heute. Ich möchte Sie einladen, sich einmal zu fragen, was bedeutet für mich die Frage und Klage Jesu, konntest nicht du eine Stunde wachen? Und es heißt ja dann von den Jüngern, sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Was antworte ich ihm? Und was das weitere Wort Jesu ist, der Geist ist zwar willig, das Fleisch ist schwach. Was verstehe ich darunter? Ich will, ich hab's, aber ich erlebe oft die Schwachheit, dass ich das, was ich eigentlich will, nicht tue, wie Paulus sagt. Ich tue das, was ich nicht will, und was ich will, tue ich nicht. Das ist ein Leiden des liebenden Menschen, der Gott liebt. Nun, was ist für mich das Wort, das Fleisch ist schwach gemeint? Ich denke, es ist so in diesem Sinn des heiligen Paulus. Also auch gerade für den, wissen Sie, glaubenden Menschen, den liebenden Menschen, ist das ein besonderes Leiden. Er will dem Geist nach, er möchte mit Christus den ganzen Weg gehen, mit ihm gehen. Und zwar ganz, nicht bloß kurz, wie wir es vorhin sagten. Und, aber er lebt, dass er so viel nur begrenzt seiner Liebe, seiner Hingabe an Gott in der Erfüllung des Willens Gottes vollziehen kann. Dass das Leiden des gottliebenden Menschen. Und was ist es, was mein Wachen gefährdet? Was ist das? Nämlich, weiter fordert Jesus die drei Jünger auf zu wachen, damit sie ihm in seiner Not nahe sind und damit sie auch Zeugen der Passion werden können. So wie sie auch Zeugen der Verklärung auf dem Berg Tabor waren. Die Frage ist also, gibt es diesen Sinn des Wachens auch heute noch? Was ist gemeint? Was gefährdet dieses Wachen? Also worin würde ich und kann ich diesen Sinn sehen? Worin besteht mein Wachen? Ich habe ja schon gesagt, Wachen und Beten ist eins. Ja? Worin besteht das? Wie versuche ich das zu konkretisieren? Indem ich eben mein Ja spreche, jeden Augenblick, zu meinem Nazareth. Und Jesus sagt natürlich noch, damit ihr nicht in Versuchung kommt, also auch im Blick auf mich selbst. Es geht nicht nur darum, seinen Willen zu tun, bei ihm zu sein, ihm nahe zu sein, mit ihm, mitwirken an der Rettung der Welt, sondern auch, damit wir nicht in Versuchung geraten. Und dann sagt Jesus noch, konntest du nicht eine Stunde wachen? Es gibt Stunden, in denen das Wachen als dringende Erwartung Jesu notwendig ist. Als dringende Erwartung Jesu notwendig ist. Und mehr als in anderen Stunden. Es gibt so ganz besondere Stunden. Denke, da erinnern Sie sich sicher in Ihrem Leben an dies und jenes. Stunden, wo es wirklich um die Erwartung Jesu geht. Überlegen Sie einmal, gibt es solche Stunden in meinem Leben? Vielleicht wäre es mal wert, mal das zu überdenken. Unsere Zeit ist eigentlich gekennzeichnet dadurch, dass wir zwar noch bestimmte, ja religiöse Grundhaltungen in uns bewahrt haben, aber es ist keine persönliche Beziehung mehr da zum Herrn. Wir machen noch irgendwie religiöse Übungen, wir machen es mit, nicht? Aber wir spüren ja, wie die Menschen jetzt plötzlich davonlaufen, Gott vergessen. Es fehlt diese ganz persönliche Beziehung zum Herrn. Und da ist unsere Zeit massiv gekennzeichnet. Und darin liegt eine furchtbare Gefahr, dass wir diese persönliche Beziehung zum Herrn nicht haben, in die er oft durch die Dunkelheit uns hineinführen will. Wenn Sie das Gebet hört er eigentlich auf. Der Mensch hört auf zu beten, er vergisst Gott einfach. Er ist nicht übel und denkt nicht gegen Gott. Und dann schwindet auch der Sinn für die Erlösung. Nicht? Wenn ich mit dem Gebet aufhöre, wenn ich mit dem persönlichen Kontakt zu Gott aufhöre, dann ist ja die Frage, ja, brauche ich Sakramente oder was? Dann verliert alles so seinen Sinn. Und der Mensch weiß nicht mehr, dass er aus der Gnade lebt. sondern auf einmal merkt, das geht auch so. Und er läuft einfach da so hinein, indem er eins ums andere abschafft und abschaltet in seinem Leben. Da betet er nur noch selten, da geht er nur noch selten in die Kirche. Und auf einmal flacht alles ab. Und ich merke scheinbar im Moment eigentlich nicht, was ich verloren habe. Erst wenn ich dann in die Dunkelheit komme. Aber dann stehen sie verzweifelt, anstatt Gott zu begegnen. Er hält nicht in solcher Zeit das Wachen und Beten für die Jünger Jesu eine unerhörte Dringlichkeit, nämlich heute. Und bin ich mir dessen bewusst? Und dann heißt es noch, ihre Augen waren nämlich schwer. Das griechische Wort ist eigentlich so im Sinn durch Schwere niedergedrückt. Nicht? Es ist, als hätte sich eine dunkle Macht schwer auf sie gelegt. Und die Frage ist, gibt es einen solchen dumpfmachenden Tiefdruck in meinem Leben? Auch vielleicht jetzt, in dieser Zeit, die wir gerade erleben. Und da müssen wir einfach auch mit diesen Mächten der Finsternis rechnen, die dann auf uns liegen, dieses Dunkel, das wir, glaube ich, sehr wohl heute spüren. Schauen Sie, und deshalb ist wichtig, diesen Schritt tun, Vater, dein Wille geschehe. Den Schritt zur persönlichen Beziehung zu Gott. Und zwar in jeder Lebenslage. Einfach mein Nazareth mit Ja täglich versuchen zu leben. Und bei all den Dingen, die kommen, die wir jetzt betrachtet haben, schauen Sie immer auf Jesus. Was hat er erlebt in dieser Situation? Wie hat er reagiert? Wie muss ich handeln? Das wünsche ich Ihnen von Herzen.
Vielen Dank, Pater Bob, für diesen Vortrag. Konntet ihr nicht eine Stunde wachen? Sie können diese Gedanken nachhören bei Radio Horeb in der Mediathek www.horeb.org oder auch eine CD bestellen unter der 08328 921 120. Erreichen Sie die Kollegen vom CD-Dienst von Radio Horeb. Wir freuen uns, wenn Sie dann helfen, uns die Unkosten zu decken, weil wir ja nur von Ihren Spenden leben. Pater Bob, dürfen wir Sie am Schluss noch um den Segen bitten.
Ja, so segne ich und begleite euch auf diesem Weg mit dem Herrn durch euer Leben und euer Nazareth, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank und alles Gute nach Hochaltingen.
Dankeschön, ja.
Es verabschiedet sich Marion Kuhl.